Ich habe eingegeben, sind Singles, und das kennen vielleicht einige, wenn man etwas bei Google eingibt, dann kommen Vorschläge. Das sind die Sachen, die oft am meisten gesucht werden. Damit will Google einem das erleichtern, dass man nicht selbst so viel tippen muss. Und das hier sind so die Vorschläge, die kommen, wenn man eingibt, sind Singles. Der ist der Vorschlag, sind Singles weniger wert? Sind Singles glücklich? Sind Singles unglücklich? Sind Singles egoistisch? Sind Singles einsam und unglücklich? Sind Singles die besseren Überlebenskünstler? Sind Singles gesünder? Sind Singles schlanker? Was sind Singles? Einige Fragen davon habe ich mir noch nie gestellt. Andere fand ich auch interessant. Und was mich aber vor allen Dingen überrascht hat und auch etwas besorgt hat, war, dass die allererste Frage war, sind Singles weniger wert? Das bedeutet, dass das sehr regelmäßig gesucht wird und dass das etwas scheint, was Menschen irgendwie beschäftigt. All diese Fragen spiegeln ja verschiedene Ideen wider, die man so über das Single-Sein haben kann. Und wir haben vorhin schon gehört, Singles sind ganz, ganz vielfältig in verschiedenen Lebensphasen. Einige sind 20 Jahre alt, andere sind 90. Und je nach Lebensphase kann das etwas ganz Unterschiedliches bedeuten. Und trotzdem kommt immer wieder diese Frage, sind Singles eigentlich weniger wert? Und mich hat das einmal erschrocken, diese Frage, aber mich hat es auch nicht wirklich überrascht. Lernen wir doch schon bei den Disney-Filmen, dass das richtige Happy End kommt, dann, wenn Prinz und Prinzessin sich endlich treffen, wenn Dornröschen ihren Prinzen hat, wenn endlich zwei sich zusammenfinden, wenn der erste Kuss kommt. Und auch bei Filmen gibt es relativ wenige Filme, wo zwei Singles alle Widrigkeiten überstehen und am Ende des Films sind es immer noch zwei Singles. Nein, meistens finden die einander, küssen sich und dann ist der Film vorbei. Doch was wäre eigentlich, wenn das nicht passiert? Oder aber auch, wenn nach dem ersten Kuss nicht der Film aufhört, sondern es weitergeht und man merkt, warum Filme sonst da aufhören, weil es sonst ganz schön komplex wird, das alles zu zeigen, was dann so folgt, wenn man erstmal in der Beziehung ist. Gibt es dann kein Happy End? Auch das private Umfeld hilft nicht immer, um sich als Single vollwertig zu fühlen. Als ich so ein bisschen, also Ende der 20er war, nahm die Frage zu, warum ist jemand wie du eigentlich noch Single? Und ich weiß, dass das nett gemeint war, nach dem Motto, du bist doch so eine tolle Frau und warum findest du denn keinen? Barbara Hanzig hat es ganz ähnlich gerade beschrieben. Aber ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand, der verheiratet war, gefragt wurde, warum ist jemand wie du eigentlich noch verheiratet? Oder ich wurde auch manchmal gefragt, du wirkst so glücklich. Auch das, glaube ich, wurde noch nie jemand verheiratet gefragt, du wirkst so glücklich trotz deiner Ehe. Das sind so Fragen, die gestellt werden, die etwas suggerieren. Und auch in der Gemeinde gilt oft Familie als Ideal. In christlichen Kreisen herrscht oft das Missverständnis, dass jeder irgendwann heiraten wird, dass Gott für uns alle ein Partner, eine Partnerin vorhergesehen wird. Das hat die Bibel aber nie versprochen. Und dann kommen so Sätze wie, du musst einfach noch ein bisschen mehr beten. Gott arbeitet noch an dir. Irgendwann führt er euch schon zusammen. Das sind Versprechen, die da gemacht werden, die aber die Bibel gar nicht hergibt. In der Studie, die wir gemacht haben, kam raus, dass 30% der Singles sich insbesondere in Gemeinde stigmatisiert fühlen. Das heißt, sie haben gerade in Gemeinde das Gefühl, ihre Lebensform ist irgendwie nicht so anerkannt wie die von Verheirateten. Und die Familie ist etwas sehr, sehr Schönes. Aber ich war neulich in einem Gottesdienst, da wurde von vorne gesagt, die Familie ist das Schönste, was die Bibel zu bieten hat. Aber das ist sie nicht. Die Beziehung zu Gott ist das Schönste, was die Bibel zu bieten hat. Und das sind so Sätze, die manchmal fallen, die ein Ungleichgewicht reinbringen. Aber was sagt denn die Bibel jetzt zum Single-Sein? Wir haben es eben schon gehört von Paulus, der hat eine ganze Menge dazu zu sagen. Ich fange mal noch weiter vorne an, und zwar im Alten Testament. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen waren im Alten Testament wirklich eigentlich alle irgendwie verheiratet. Das hatte verschiedene Gründe. Einmal hatte es den Grund, dass wir fruchtbar sein sollen und uns mehren. So heißt das in Genesis. Und in der Schöpfungsgeschichte und im Bundessegen bilden Ehe und Nachkommen einen ganz elementaren Part. Und so kommt ihr eine erhöhte kulturelle, gesellschaftliche und auch theologische Bedeutung dazu. Abraham werden unzählige Nachkommen versprochen. Das ganze Volk und auch jeder Einzelne konnte Gottes Segen daran erkennen, ob denn Nachkommen geboren worden sind. Und wir lesen aber auch Geschichten davon, wie sehr und wie groß das Leid war, wenn dem nicht geschehen ist oder erst sehr spät passiert ist. Und Nachkommen und Familie waren einfach kulturell und ökonomisch von fundamentaler Bedeutung. Wenn man später krank, gebrechlich war, es waren die Kinder, die sich gekümmert haben. Und die Bibel verspricht auch, dass dafür dann wiederum den Kindern ein Segen zukommen soll. Im Neuen Testament, merken wir aber, findet ein Paradigmenwechsel statt. Das kommt schon so bei Jesaja so ein bisschen raus, aber spätestens im Neuen Testament an Jesus wird es ganz deutlich. Jesus blieb unverheiratet. Er wird als vollkommener Mensch bezeichnet, obwohl er weder Frau noch Kinder hatte. Und es heißt, dass er in vollkommen Gehorsam Gottes Gebote erfüllte. Wie hat er jetzt aber dann aus Genesis 28 das Gebot befolgt, dass er fruchtbar sein soll und sich mehren? Tatsächlich beginnt mit Jesus eine neue Form. Menschen werden nun durch eine geistliche Wiedergeburt zu Gottes Kindern. Der Auftrag aus Genesis 1 wird nicht aufgelöst. Die Menschen sollen gerne auch weiterhin heiraten und Kinder haben, aber er wird erweitert. Die geistliche Dimension von Fruchtbarkeit kommt dazu und wurde exemplarisch an Jesus als Single nochmal ganz besonders deutlich. Jesus Single sein war auch zu seiner Zeit noch absolut revolutionär. Das war auch damals noch nicht die Norm, aber er war Single und blieb es. Und dann geht Paulus nochmal einen Schritt weiter und sagt, macht es doch lieber alle so. Ich finde seinen Satz ziemlich steil. Ich wollte zwar lieber alle Menschen wären, wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Es ist biblisch also nicht nur okay, Single zu sein, sondern es ist absolut gleichwertig mit Familie und es ist sogar irgendwie Ausdruck von etwas ganz Neuem. Und trotzdem geht es uns ja in unserem Leben so, dass uns unsere Lebensform nicht einfach egal ist. Sondern das macht ja was mit einem, ob man verheiratet ist, in einer Beziehung ist oder ob man Single ist. Und ich möchte heute auf zwei Lebensbereiche eingehen, wo das nochmal ganz besonders deutlich wird. Der erste Bereich ist die Gottesbeziehung und der zweite Bereich ist unsere Lebenszufriedenheit. In unserer Studie hatten die Singles insgesamt ein sehr positives Gottesbild. Und viele Singles beschreiben, dass sie eine ganz intensive Gottesbeziehung haben. Alltagsentscheidungen werden eben nicht in erster Linie mit dem Partner, mit der Partnerin besprochen, sondern man bespricht sie mit Gott. Und vielleicht hilft es auch, wenn man keine Kinder hat, dass man morgens um 6 nicht geweckt wird, sondern ganz entspannt in den Tag starten kann mit einem Kaffee und mit Gott. Und Singles berichten auch, wie Gottes Liebe sie ganz intensiv begleitet, da wo das Single-Sein schwierig ist. Single sein hat also durchaus positive Auswirkungen auf den Glauben und das ist es wohl auch, weshalb Paulus das Single sein als einen Vorteil sieht. Es geht einfach mehr Fokussierung auf die wesentlichste Beziehung in unserem Leben, die Beziehung zu Gott. Und ich glaube, dass das auch wirklich ein Privileg vom Single sein kann. Das Single sein kann aber auch den Glauben herausfordern. In der Studie kam raus, dass 81% der Singles einen intensiven Partnerwunsch haben. Und nur 3% haben gesagt, ich habe das Single-Sein gewählt. Ich möchte gerne Single sein. Das heißt, die allermeisten wünschen sich das, und zwar ganz besonders im Alter zwischen 26 und 35 Jahren. Und viele Singles glauben auch, dass Gott einen Partner oder Partnerin für sie hervorbestimmt hat, dass sie sich irgendwann noch treffen werden. Mit 21 Jahren glauben das 50% der Singles. Wenn sie 51 Jahre alt sind, glauben es nur noch 20%. Mit den Erfahrungen, die wir machen, verändert sich, wie wir Gottes Handeln sehen. Und was passiert, wenn du vielleicht trotz aktiver Suche keinen Partner oder keine Partnerin findest? Was passiert mit deinem Gottesbild, wenn du dir etwas sehnlichst wünschst und Gott es dir nicht erfüllt? Das ist eine Frage, die uns ganz unabhängig vom Thema Single-Sein begleitet. Wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt, wenn sich im Beruf nichts verändert, wenn das Geld immer knapp bleibt, wenn die Krankheit nicht geheilt wird. Und das, was wo doch Jesus uns in Johannes sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Die Erfahrung, wenn ein Wunsch nicht erfüllt wird, haben auch schon die Freunde von Jesus gemacht. Martha bittet einmal, Jesus schnell zu kommen, denn ihr Bruder ist schwer krank. Und Jesus lässt sich Zeit. Und als er kommt, ist Lazarus bereits tot. Und sie sagt zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ich kann mir kaum vorstellen, wie wütend Martha in dem Moment gewesen sein muss. Im Nachhinein erfüllt Jesus sogar ihren Wunsch und Lazarus wird von den Toten auferstehen. Eine super starke Geschichte. Und trotzdem merkt man, dass sich Martha Gott Jesu Reaktion an einem deutlich anderen Punkt gewünscht hätte. Einige, die gerade Single sind, werden eines Tages vielleicht noch einen Partner oder Partnerin finden oder wieder neu finden. Das kann sich noch verändern. Aber die Wahrheit ist eben auch, dass dir dein Wunsch vielleicht auch nicht erfüllt wird. Und hier ist unser Glaube herausgefordert. Zu glauben, dass Gott gut ist und seine Liebe zu dir auch dann gilt, wenn er dir nicht gibt, was du dir erträumst. Gott erfüllt nicht jeden Wunsch, aber er lässt uns mit unseren Wünschen auch nicht allein. Er sieht dich mit deinen Wünschen. Und die Jahreslosung drückt das gerade so perfekt aus. Du bist ein Gott, der mich sieht. Unerfüllte Wünsche können uns quälen und oftmals sprechen wir nicht darüber. Ich ermutige dich, sprich zum einen mit Gott darüber, hadere mit ihm. Wir haben einen Gott, der das aushält. Und weihe enge Freunde ein. Von einigen Wünschen müssen wir uns vielleicht ganz verabschieden. Wie gesagt, beim Single-Sein muss das nicht so sein. Aber ich wünsche dir, dass du ganz unabhängig davon an einen Punkt kommst, wo du das Single-Sein damit so weit versöhnt bist und mit deiner Lebensform, in der du jetzt gerade bist, so weit versöhnt bist, dass du es nicht als eine Übergangsphase sehen musst, sondern dass du die Schönheit in deiner jetzigen Lebenssituation sehen kannst. Manchmal machen wir Partnerschaft zum Erwartungsträger all unserer Wünsche. Damit überfordern wir erstens alle Partnerschaften und zum Zweiten werden wir damit nicht dem gerecht, was Gott jetzt schon für uns bereithält. Wenn Paulus so positiv über das Single-Sein spricht, mahnt er uns, dass wir unser Glück in Gott selbst finden. Er spricht auch davon, dass wir uns nicht zu sehr in der Traurigkeit, nicht zu sehr in der Freude verlieren sollen und eben auch nicht in unserem Beziehungsstand. Denn der macht nicht unsere Identität aus. Weder in der Ehe noch als Single. Wie kannst du in der Situation, in der du jetzt gerade bist, dein Leben gut gestalten? Der zweite Punkt ist die Lebenszufriedenheit. Wenn man so eine Studie herausgibt, dann greifen verschiedene christliche Zeitschriften diese Studie auf und man schreibt Artikel und das läuft dann immer so ab, dass man den Artikel an die Redaktion sendet und dann, wenn das gedruckt wird, dann macht die Redaktion dazu irgendein passendes Bild. Mehrfach war dieses Bild dann auf den Zeitschriften zu sehen. Der traurige Single, immerhin ein Mann, meistens sind es auch noch Frauen, die abgebildet werden, aber der traurige Single, der melancholisch bei Regen am Fenster sitzt und nach draußen schaut. Das war vor allen Dingen deshalb so witzig, weil das überhaupt nichts mit dem Text zu tun hatte, den ich geschrieben habe. Denn bei der Studie kam raus, dass Singles eine überdurchschnittliche hohe Lebenszufriedenheit haben. Das ist aber ein gesellschaftliches Bild, was uns immer wieder begegnet. Aber es geht Singles eben gut und das liegt unter anderem daran, dass sie nicht beziehungslos sind. Sie investieren sich in Freundschaften, in Beziehungen zu Geschwistern, Eltern, Patenkindern, Gemeinde. Und gerade in Gemeinde spielt das eine große Rolle. Die Studie zeigt nämlich, dass umso intensiver die Gemeindebindung ist, desto höher war die Lebenszufriedenheit der christlichen Singles. Single-Sein hat viele schöne Seiten und das wissen viele Singles auch zu schätzen. Dabei bleibt die Partnerlosigkeit durchaus ein Manko, aber es bestimmt eben nicht das gesamte Leben und sie sind nicht dieser melancholische Single, der immer nur traurig zu Hause am Fenster sitzt und bei dem es auch immer regnet. Viele Singles gestalten ihr Leben aktiv und sind nicht in einer passiven Wartehaltung, wann denn endlich das schöne Leben losgeht. Und gerade wenn man auch noch viele Freunde hat, die auch Single sind, ist das relativ einfach. Doch da kann eben auch eine Sorge liegen. Wenn die Single-Freunde weniger werden, weil mehr Leute heiraten und wenn Kinder kommen und plötzlich sind die Freunde auch noch alle sehr beschäftigt und man hat andere Themen und man befindet sich so in anderen Lebensphasen, das kann herausfordernd sein. Oder was ist, wenn man einfach keine Energie hat, jedes Wochenende sich wieder neu zu verabreden? Man muss immer sehr aktiv auf andere zugehen, alles sehr gut planen. Wem erzählt man von seinen alltäglichen Erlebnissen, von den schönen Sachen und den weniger schönen Sachen im Tag? Mit wem geht man die ganzen Optionen durch, wenn große Entscheidungen getroffen werden müssen? Wie strukturiere ich meinen Tag, wo ich den vielleicht lange mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin zusammen strukturiert habe, der oder die aber jetzt plötzlich fehlt? Wer kümmert sich, wenn ich mal krank im Bett liege? Und wer fährt mit in den Urlaub? Das Alleinsein kann in solchen Situationen zu einer sehr schmerzhaften Einsamkeit werden. Und diese Einsamkeit will ich hier nicht wegreden und sie auch gar nicht geistlich verschönern, indem ich Sätze sage wie, aber Gott ist doch da, auch wenn das stimmt. Auch die Aussage, dass auch Menschen in Beziehung Einsamkeit erleben, hilft vielleicht nur bedingt. Was ich aber ganz fest glaube, ist, dass ich hier das ganze Potenzial von Gemeinde als geistliche Familie entfalten kann. Ich glaube, deshalb spricht die Bibel auch davon, dass Ehe und Single-Sein beides etwas Gutes ist, denn es ergänzt sich so gut. Es bildet eine Gemeinschaft. Jesus und Paulus haben immer in ganz enger Gemeinschaft mit anderen gelebt. Die Frage ist also, wie können wir als Gemeinde ein Ort sein, wo Singles sich nicht mehr stigmatisiert fühlen, wo die Lebenszufriedenheit hoch ist, weil wir in guter Gemeinschaft zusammenleben. Dafür muss Gemeinde eine Kultur entwickeln, in der sich Menschen gesehen fühlen. Singles sind die größt wachsende Gruppe in Hamburg. Hamburg ist auch noch die Single-Hochburg in ganz Deutschland. 54% der Haushalte sind Ein-Personen-Haushalte. Die Zahl kann ein bisschen täuschen, weil nicht alle Singles alleine leben und nicht alle Alleinlebenden sind auch Singles, aber sie gibt doch eine Tendenz und es wächst ständig. Es wird also so sein, dass wir vermehrt Menschen in unserer Gemeinde haben, die nicht in einer Partnerschaft sein können oder wollen. Eben beim Hochzeigen haben wir schon gesehen, wie viele Singles aktuell hier schon sind. Als ich neulich hier war, ging es gerade um Gemeinde. Da hat Per Lichtenberg gepredigt und ist herumgegangen mit dem Mikro und hat gefragt, was denn für euch eigentlich Gemeinde bedeutet. Und fast alle sagten etwas, wir leben und Glauben teilen und Gemeinde ist auch das, was über den Sonntag hinausgeht, die Gemeinschaft, die sich so durch die Woche hinweg durchzieht. Lasst uns dafür sorgen, dass Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen diese Gemeinschaft erleben, wo Singles sich nicht stigmatisiert fühlen. Grundsätzlich ist Sensibilität im Gemeindeleben gefordert, denn nicht nur Singles fühlen sich gegebenenfalls stigmatisiert, sondern auch Paare ohne Kinder oder Paare mit ganz vielen Kindern. Welche Norm vermitteln wir eigentlich beim Reden, beim Predigen, bei Angeboten, Veranstalten und beim Kaffeetrinken, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen? Welche Fragen stellen wir dann eigentlich so? Oftmals bei Kennenlernrunden ist so die Frage, ja, sagt doch mal jeder den Namen und ein bisschen was über euch. Und normalerweise kristallisiert sich raus, dass jeder sagt, ja, ich bin der und der, ich bin verheiratet, ich habe 3 Kinder. Ich habe selten erlebt, dass jemand sagt, ich bin die und die, ich bin Single und düdüdüm. Warum fällt uns auch der Beziehungsstatus als allererstes ein, wenn wir so ins Gespräch gehen, wenn doch die Identität in was ganz anderem begründet ist? Vielleicht können wir ein bisschen mehr Kreativität haben, wenn wir ins Gespräch gehen oder Vorstellungsrunden haben. Wichtig ist es, eine Kultur der Wertschätzung zu entwickeln, wo Gemeinde ein Ort ist, wo Singles, Menschen, die in Partnerschaft leben und Familien einander ergänzen können. Gemeinde sollte ein Ort sein, wo man sich vielleicht mal zum Essen einlädt, wo man sich mal zum Babysitten anbietet, wo man im Blick hat, ob eigentlich jemand alleine Weihnachten feiert. Sich mal eine Geburtstagsüberraschung gegenseitig macht, auch in Hauskreisen ehrlich über die positiven und negativen Seiten des Single-Seins oder auch des In-Beziehungs-Seins spricht. Eben haben wir ein schönes Beispiel davon gehört, wie Singles und Menschen mit Familie sich ergänzen können. Beides braucht einander. Und wenn das gut zusammenkommt, dann hat das etwas ganz, ganz Schönes. All diejenigen, die sich als Single bezeichnen würden und sich nicht gesehen fühlen oder auch verletzt fühlen durch die Gemeinde, ich wünsche euch da Heilung und den Mut, selbst Dinge anzusprechen und zu verändern und zu bewegen. Eine Singlefrau aus meiner Gemeinde, die lädt immer mal wieder sonntags verschiedenste Leute zu sich zum Mittagessen ein. Sie sagte mir irgendwann, niemand hat mich eingeladen und ich war darüber jahrelang frustriert. Also habe ich einfach selbst angefangen, Leute einzuladen. Und dabei lädt sie Paare ein und Singles ein und Leute, die sich gar nicht so gut kennen. Und es ist aber immer total nett bei ihr. Und das ist so ein Ort der Gemeinschaft geworden. Und sie hat einen sehr guten Blick dafür, wer das vielleicht gerade brauchen könnte. Ich möchte euch ermutigen, als Kirche ein Ort zu werden, wo es nicht darum geht, sind wir verheiratet oder Single, sondern wo man gemeinsam in Liebe schaut, was sind eigentlich die Nöte und Bedürfnisse voneinander. Wie kann ich Menschen das Gefühl geben, dazuzugehören und wie können wir uns auf das gemeinsame Ziel ausrichten, das uns verbindet? Nämlich das Ausrichten auf Jesus und einander aufzeigen, da ist ein Gott, der dich sieht in deiner Lebenssituation. Wir Christen und Christinnen haben die Zusage, dass Gott uns die Fülle des Lebens schenken möchte. Die sieht vielleicht anders aus, als wir uns das manchmal vorgestellt haben. Und der Beziehungsstatus ist dabei nicht egal, sondern das ist was, mit dem wir hadern dürfen, wo wir auch manchmal wütend und glücklich sein dürfen, egal wie der gerade aussieht. Aber die Fülle des Lebens ist unabhängig vom Beziehungsstatus. Sie liegt in dem verankert, in dem, der dich sieht. Christus, Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.